Block, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 727. Heute erneut mit euren Fragen, unseren Antworten, What the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist heute mal der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, mal wieder ein munteres Frage-Antwort-Spiel. Wir hatten es ja versprochen gehabt, weil noch so viele Fragen übrig geblieben sind, dass wir nochmal einen Fragen-Podcast einlegen würden. Und das hole ich natürlich an der Stelle gerne nach. Was wir auch versprochen haben, ist, dass wir das AEW-Tippspiel zurückbringen werden. Jetzt gerade vor Full Gear nochmal ein schöner Termin. Haben wir auch gemacht, beziehungsweise der Chris hat das gemacht. Nicht der Headdog Chris, sondern ein Hörer Chris, der uns da unter die Arme greift, der auch schon mal Dankeschön dafür. Deswegen, wenn ihr bei AEW jetzt mit bei der Tipprunde dabei sein wollt, kicktipp.de/headlockAEW. Und da könnt ihr dann dabei sein. Die ersten Matches sind schon eingetragen. Ja, und da geht's dann eben auch weiter mit den entsprechenden Preisen. Sind wir das auch losgeworden, Kai?
Ich bin's losgeworden.
Genau das. Ja, aber euch werden wir natürlich nicht los und das wollen wir auch gar nicht. Ihr habt uns wieder fleißig Fragen eingesandt, vor allem auch nachdem ich gesagt habe, komm, wir machen nochmal einen Fragen-Podcast, kam direkt nochmal einen Schwung dazu. Also schon gar nicht mal so schlecht. Dankeschön an der Stelle dafür. Und auch da vielleicht nochmal der Hinweis, wir haben ja angekündigt, dass wir eine Umfrage zu Headlock das Magazin, unserem wöchentlichen News-Podcast auf Patreon, Steady und auf YouTube für die Kanalmitglieder machen würden. Die ist inzwischen online, da wird es auch inzwischen ein entsprechendes Posting für geben. Gerne mitmachen, damit wir das Format dann noch ein bisschen verbessern können und vielleicht auch an eure Wünsche anpassen können. So, dann legen wir aber gleich los, Kai, weil es sind ja, wie schon gesagt, etliche Fragen aufgelaufen. Und ich möchte da mit dem aktuellen Geschehen eigentlich loslegen, weil der Studio Record Kosovo hat uns ja in den vergangenen Wochen per YouTube immer wieder kontaktiert, was die Geschichte um Dominic Mysterio und John Cena angeht. Meinte auch so, ja, ich finde das halt super, wenn Dominic und John Cena aufeinandertreffen würden, dann kann John Cena nochmal IC-Title gewinnen, kann nochmal Grand Slam Champion werden. Wir waren so ein bisschen vorsichtiger, was das angeht. Ich habe eigentlich gesagt, unserer Meinung nach braucht John Cena das nicht. Egal. Jetzt hat er es bekommen, jetzt ist er Grand Slam Sieger Kai und jetzt geht es hier vor allem darum, ja, erstmal, wie fandest du das denn, diesen großen Moment bei Raw?
Die Info, dass es das Match geben soll, die kam ja schon vorher so ein bisschen durch, ne? Und da habe ich mir gedacht, also jetzt Cena den Belt so hinzuwerfen, yo, dann hat er nochmal Grand Slam auch nochmal einen Haken dran gemacht, Doms Regentschaft zu beenden. Ich bin ehrlich, auf dem Papier bin ich davon kein Freund. War es trotzdem cool gemacht, auch wenn, also man wusste ja auch, was passiert, ne? Dann ist Cena da, du wusstest Dominik, also spätestens als Dominik rauskam, wusstest du alles klar, das ist die Bestätigung dafür, dass es genauso kommen wird.
Ja.
Und dann ist ja auch die Chance, dass Cena sich das Ding holt, sehr, sehr groß. Und an sich bin ich, also das klingt jetzt so schon fast erbsenzählermäßig, aber ich bin davon kein Freund, weil die Umsetzung super faul ist. Das ist mein Problem dabei. Ich finde es cool, dass Cena den IC-Belt gewonnen hat. Ich finde es auch cool, dass Cena Grand Slam Champion geworden ist. Aber hätte man ihm nicht irgendwie eine Fehde mit Dominik geben können oder sowas? Und das ist ja dieses Problem, was ich generell, oder was wir auch nochmal besprechen werden im eigenen Podcast bei dieser Farewell-Tour. Es ist wieder, yo, hier ist der krasse Moment, guck mal, alles heftig, Cena hat den Belt gewonnen. Aber es ist so ohne Sinn und Verstand. Also so dieses klassische, diese Farewell-Tour läuft ein bisschen so, wie ich auch dann damals immer in der Schule Hausaufgaben in den Ferien gemacht habe. So die ersten 5 Wochen und 6 Tage war so, hey, ist auch Ferien, super geil. Und am letzten Tag, ach, ich muss ja noch das und das und das und das und das machen. Und das habe ich jetzt auch so ein bisschen bei der Farewell-Tour. Wir haben noch 4 Termine, jetzt noch 3, meine ich. Und jetzt einfach nur schnell irgendwie noch Sachen rausballern. Das hätte man alles so viel besser machen können. Deswegen stört mich das.
Ja, also wir wissen auch, dass natürlich WWE unter Druck ist, was Zuschauerzahlen angeht und Reichweiten. Entsprechend wird man da auch natürlich so ein bisschen dafür bucken, dass man hier nochmal viral geht, dass man nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit kreiert. Und der Moment war cool, wie du schon gesagt hast, aber das ist ja ohnehin ein großer Kritikpunkt, den wir zuletzt gehabt haben, dass eben WWE zu sehr auf Momente buckt. Und natürlich entstehen die. Und natürlich war das auch schön gemacht, auch mit John Cenas Rede und dann, wo er auch dann nochmal gesagt hat, so, ich bin hier in Boston, ich bin hier unverwundbar, du kannst mir hier nichts anhaben. Und man hat auch bei Dominik natürlich gemerkt, dass da Emotionen drin sind und dass er das natürlich auch genossen hat, wie er da mit John Cena stand. Deswegen für den Moment ja, Ja, wie gesagt, der Effekt, der wird sich dann halt eben einstellen. Oder wie wird er sich einstellen? Weil da wurde ja auch gefragt eben, wie geht's denn jetzt weiter? Man könnte es jetzt ja wirklich so machen, dass Dominik der letzte Gegner für John Cena sein könnte, quasi im Rematch gegen den Belt. Und damit hätte man dann die Fackelübergabe. Ja, müssen wir mal abwarten, wie das Turnier weiterläuft, hä?
Ja, also das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Jetzt der Hauptfavorit ist ja ganz klar Gunther, wenn man auch so die einschlägigen News-Seiten liest oder entsprechende Podcasts, wie auch Headlock hört, dann bekommt man ja mit, okay, der Favorit ist Gunther. Dann darf man sich auch nicht beschweren und dann sagen, ist doch eh klar, dass Gunther gewinnt, weil ich mir denke, dann verfolgt doch keine Dirt Sheets oder Podcasts. Also das führt das Ganze irgendwie ad absurdum. Ich habe aber gerade extra mal geschaut, wir haben ja noch ein paar Spots, die nicht bekannt sind. Also LA Knight hat noch seinen Mystery Opponent. Der Gegner von Solo Sikoa ist auch noch nicht klar, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und wir haben noch generell zwei Paarungen, zu denen wir noch gar nichts wissen. Das kann sich natürlich, also deswegen halte ich es kurz, bei SmackDown ändern, ne, dass wir dann noch Ankündigungen bekommen, weil es ja bei Raw auch so.
Genau, wir nehmen den Podcast hier vor SmackDown auf.
Genau, deswegen so halt ähnlich jetzt wie mit Javon Evans gegen Gunther, das ist, was übrigens auch ein geiles Match ist, muss ich ganz klar sagen. Das wurde es jetzt ja auch jetzt erst announced bei Raw. Von daher mal schauen, also es ist noch die Möglichkeit da, dass Dominik ins Turnier reinkommt, aber damit diese Geschichte erzählt wird, muss halt auch Dominik erstmal ins Turnier reinkommen und ich weiß nicht, ob es überhaupt so weit kommt. Von daher, da ist ja die Theorie zu sagen, okay, dann holt sich Gunther da herüber den IC-Belt wieder. Ob es jetzt so das große, der neue Meilenstein ist für Gunther zu sagen, ja, ich hole jetzt mir jetzt den IC-Belt wieder, weiß ich nicht. Aber trotzdem macht er halt ihn im letzten Match platt. So, das können jetzt auch nicht viele von sich behaupten. Oder macht ihn vielleicht auch nicht platt, aber kämpft auf jeden Fall gegen ihn. Ja, also ich finde es okay, dass Cena das Ding gewonnen hat. Das hätte man aber halt viel, viel besser machen können. Das ist mein Problem dabei.
Ja, hätte man machen können. Ich bin jetzt mal gespannt, wie man aus der Nummer wieder rauskommt. Weil das haben wir ja bei diesem Booking von Momenten häufiger so gehabt, dass man sich da in so eine Situation reingebracht hat. Die Situation war gut. Und das Follow-up war dann eher das, was gefehlt hat. Und das befürchte ich eben dann ja auch allein aufgrund dieser Terminengpässe, die wir jetzt hier haben. Ich bin auch mal gespannt, auch da wissen wir es noch nicht genau, das Team für die Survivor Series steht auch noch nicht. Wir haben natürlich noch, theoretisch kann man bei der Survivor Series natürlich noch ein Match bringen.
Übrigens,
aber möglicherweise wird auch John Cena ins Wargames-Match mit reinrutschen. Ja, jetzt du?
Ja, also weil auch da noch kurz zu, so wie es jetzt da klingt, wird jetzt ja noch Cena nächste Woche ein Match im Madison Square Garden haben. Ne?
Mhm.
Das ist ja die nächste Woche Raw. Es kann jetzt ja auch genauso gut sein, nächste Woche Rematch um den IC-Belt, Cena gegen Dom, The Vision greift ein, weil wir brauchen einen Aufhänger für Survivor Series,
ja.
Cena verliert den Belt wieder und Cena hat einen Grund im Match zu sein. Lazy Booking hoch 10, weil ich Dummkopf mir das hier ausdenken kann, ist aber nicht unwahrscheinlich.
Nee, finde ich eigentlich eine ganz gute Variante. Warten wir mal ab. Profitiert Dominik Mysterio im Augenblick davon für dich? Braucht er das?
Nee, natürlich nicht. Aber es geht halt auch nicht um Dominik Mysterio bei der Sache, wie wir ja merken, ne?
Ja. Nichtsdestotrotz, ich finde, Dom nach wie vor macht das echt super. Das Match war unterhaltsam und der Moment war groß und hat auch ein bisschen davon gelebt, dass es halt eben Dominik Mysterio ist. Und ich finde es auch ganz schön, dass John Cena jetzt ja für die Saturday Night's Main Event Show ja auch gesagt hat, dass er da die nächste Generation sozusagen fördern möchte, finde ich eigentlich ganz nett, dass er da noch so ein bisschen das Spotlight teilt. Das war ja nicht immer so bekanntermaßen. Der Gnug fragt per Discord, wie steht ihr zu der Phrase, die aktuell ab und zu im Netz umgeht, dass die Netflix-Ära auch die Ruthless Depression sein könnte?
Ich habe den Begriff noch nie gehört, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es jetzt zum ersten Mal gehört. Gerade, also hast du das schon mal mitbekommen?
Ich habe es auch nicht gehört, tatsächlich. Deswegen, ich habe gedacht, du als der junge, hippe Social-Media-Guy.
Ich wollte gerade sagen, ich bin viel im Internet. Ich habe eine hohe Screentime jeden Tag an meinem Handy, worauf ich nicht stolz bin.
Pokémon Go zählt dich, Kai.
Ja. WWE Supercard auch nicht. Nee, Spaß, ich bin schon lange nicht mehr. Aber irgendwann gucke ich wieder rein. Egal. Nee, aber habe ich noch nicht mitbekommen. Von daher, es ist ja heutzutage, um bei den modernen Begriffen zu bleiben, so, wir haben ja generell sehr viel so Slander online. Es ist immer witziger, sich über Sachen lustig zu machen. John Cena Farewell Tour, lass mal Gags drüber machen. Lass mal Triple H hier, der Booking-Terrorist und keine Ahnung was, ne? Ja, also, ich finde manchmal so ein bisschen Negativität in Gag reinbringen, finde ich immer ganz cool. Aber dann, dass sich so auf die Kappe schreiben, also was jetzt nicht hier der genug auf Discord gemacht hat, sondern eher die Leute, die dann sowas krass verbreiten, denke ich immer, ey, weiß ich nicht, lass doch einfach irgendwie mit Sachen beschäftigen, die Spaß machen.
Ja, und de facto ist es halt auch vollkommen übertrieben. Also es ja, ist das natürlich,
es gibt eh nur Extreme, ne? Also es
ja,
ist
ja, so eben.
WWE ist so geil wie noch nie und WWE ist auf dem Tiefpunkt, wo ich auch da wieder sage, so Leute, ey, wir waren in den Trenches, so wir haben 2016 und sowas alles geguckt, ne? Also so, nee, WWE ist nicht so schlecht, wie, also WWE ist aktuell wirklich nicht sonderlich gut, weil es davor wirklich besser war und jetzt läuft vieles auch schlecht und ich bin mit vielem unzufrieden, aber es ist nicht so schlecht wie noch nie. Davon ist es weit entfernt.
Ich finde aber auch, dass man seit 2-3 Wochen so eine kleine Kurskorrektur wahrnimmt. Ja, man hat noch immer diese Inkonsistenzen, was Storytelling angeht. Ich finde, man merkt massiv, dass die Verletzung von Rollins halt eben alles durcheinander geworfen hat, was man sich für die Survivor Series überlegt hat. Und jetzt so, wen haben wir denn noch? Wen haben wir denn noch? Logan Paul, komm, schmeiß mal den noch mit rein. Und dann bastelt man sich irgendwie was notdürftig zusammen, was aber eigentlich gar nicht richtig passt.
Mein Problem ist aber,
ja,
selbst wenn Rollins jetzt da wäre, würde das Booking nicht besser machen, weil das war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, Alter, The Vision, ich hab so Bock auf Raw.
Nee.
Endlich wieder eine Rollins-Promo. Also, ich werde, ja, das merkt man, dass das das Booking durcheinander gebracht hat. Das ist aber nicht das, was meine Unzufriedenheit gerade befeuert, sondern ich war auch schon vor der Rollins-Verletzung recht unzufrieden mit dem Booking.
Aber ich finde trotzdem, dass es halt besser geworden ist. Also dass die Matches sind attraktiver geworden. Ich finde, dass die Shows sich flotter gucken insgesamt. Gerade SmackDown, finde ich, hat zuletzt sehr stark von profitiert. Ich fand jetzt die mehrere Open Challenges, die wir zuletzt gehabt haben, fand ich sehr ordentlich. Vielleicht liegt es natürlich auch an Ilja Dragunov.
Kann gut
sein. Der regelmäßig seine Gegner umbringt und sich selber. Ich fand das jetzt zuletzt, fand ich das Produkt wieder besser und ansehnlicher. Aber ja klar, da hapert es natürlich an einigen Ecken und Enden.
Also ich bin auch, das könnte man auch vielleicht, ich würde jetzt einfach ganz dreist eine Überleitung wegnehmen, aber das ist auch ein großes Thema. Ich persönlich bin auch recht zufrieden mit diesem Last Time Is Now Turnier. Also das ist ja auch auf gemischte Reaktionen getroffen. Ich mag das ganz gerne.
Ja, wo war da die Frage?
Die war nämlich hier ganz oben. Vom, ich kann den Namen nicht aussprechen. Ach doch, Barely hatten wir ja gesagt.
Ist ich es glaube, dann, ne? Es ist Barely, ja.
Ja,
oder
genau.
13er Elvi.
Ja, Elfi, Alter, auch wirklich auch. Also das ist wirklich schlimmste Übersetzung neben John Schnee, ne?
Ich habe mich an beides mittlerweile gewöhnt.
Macht sich besser.
Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf Stranger Things, auf die letzte Staffel.
Ja, ich mich auch. Aber freue sich dann auch aufs Cena-Turnier.
Und, ja. Also
lass mal die Frage hier vielleicht einmal erstmal vorlesen.
Ja, fragt auf jeden Fall hier, statt eines Cena-Turniers hätte man nicht etwas Kreativeres machen können, wie zum Beispiel einen Mini-Rumble um das letzte John-Cena-Match, dann wären Überraschungen garantiert gewesen. Gab es sowas schon mal? Es gab schon mal Royal Rumbles außerhalb des Royal Rumbles, und da meine ich nicht den Greatest Royal Rumble mit, sondern es gab ja mal den Corporate Rumble zum Beispiel, wenn man sich daran erinnert, auch bei einer regulären Raw-Episode, wo dann Teilnehmer von DX und von der Corporation damals gegeneinander angetreten sind. War jetzt nicht so die große Überraschung, wäre eine Story-Entwicklung, hat man da aber auch gemacht. Ich finde jetzt aber auch so ein Mini-Rumble nicht so originell, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das ist auch meins. Also hätte man so lösen können. Häufiger hat man ja auch eher so Battle Royals oder sowas, ne? Gerade wenn es um Number One Contender Spots geht. Muss aber auch sagen, du hast natürlich jetzt so aus WWE-Sicht, guck mal, mit dem Turnier, dann hast du 8 Erstrunden-Matches, dann hast du 4 Viertelfinal-Matches. Du hast natürlich dann irgendwie 12, 13 Matches, die du machen kannst, statt einem großen Rumble. Das hätte man, falls man das so machen möchte, groß aufziehen können als eine Art Premium-Live-Event oder sowas, ne, wenn wir jetzt komplett übertreiben, in Full-On-John-Cena-Farewell-Tour. Aber so wie man es jetzt macht, füllst du damit ja viel besser die Shows und bringst auch so ein bisschen Spannung rein. Ich persönlich, vielleicht auch irgendwie geschuldet durch sowas wie die Smackdown-Beat-the-Clock-Zeit oder auch durch so Sachen wie Karat. Ich mag halt Turniere im Wrestling eigentlich ganz gerne. King of the Ring klammern war mal aus, weil das war mir immer zu egal. Und für, als es wichtig war, war ich zu jung. Aber ich mag Turniere eigentlich schon ganz gern.
Ja, es ist natürlich auch da wieder, ne? Du hast einen gewissen roten Faden, den du durch das ganze Geschehen ziehen kannst. Du hast John Cena, den du überall raushängen kannst. Das ist, muss man auch ganz gleich hier gerade sagen, John Cena ist gerade der Seller von WWE. Also das ist der Grund, weshalb ganz, ganz viele Augen auf das Produkt gerichtet sind und eben auch, weshalb ganz, ganz viele einschalten, weil wir jetzt auf den letzten Metern sind und die letzten Meter sind halt immer die spannendsten. Und da will man dann auch Vorteil draus schlagen, wenn der jetzt mal nicht zu sehen ist im Bild, sondern da soll auch natürlich dann die Position von dem John Cena nochmal angehoben werden. Ich finde das Turnier okay. Also es ist jetzt auch da wieder nicht gerade das Alleroriginellste.
Nee.
hätte ich mir vielleicht lieber so eine große Story, also wirklich eine Story gewünscht, so auf den letzten Metern. Ja, weil jetzt de facto ist es halt so, wir müssen noch so eine Checkliste abhaken, wie du schon gesagt hast, und müssen irgendwie da durchkommen und auch noch Profit daraus schlagen. Und das merkt man halt eben. Aber wäre mir eine richtige erzählte Geschichte lieber gewesen mit ein paar Protagonisten, wo du auch wirklich einen emotionalen Background draus hast. Absolut. Und da glaube ich aber trotzdem, dass ganz viele dann trotzdem bei Saturday Night's Main Event, wenn dann das letzte Match zu Ende ist, da auch die ein oder andere Träne verdrücken werden, wenn John Cena sich dann verabschiedet. Also von daher ist man da, glaube ich, auch ganz fein raus. Und wir bleiben bei John Cena, weil das ja, wir merken es ja auch in euren Fragen, es sind sehr, sehr viele John Cena-Fragen, auch was das angeht. Natürlich, weil es eben so prägnant im WWE-Produkt aktuell ist. Der Flamordinho hat per YouTube gefragt, wer ist für euch im Mainstream und vom Namen her der größere Star, John Cena oder der Undertaker?
Ich habe kurz drüber nachgedacht, als ich Frage gelesen habe. Für mich keine Diskussion. Nicht, es ist nicht mal knapp. Es ist so weit auseinander. Es ist mit Abstand John Cena. Also mit Abstand. Diese Begründung, Undertaker halt noch bei vielen nach, die gesagt haben, ey, ich habe früher mal Wrestling geguckt, daher kenne ich den Undertaker. Und der ist groß. Und bis vor ein paar Jahren hatte ich auch noch gesagt, ja, Undertaker ist auf jeden Fall bekannter. Aber die Leute kennen eben Undertaker, den Wrestler, ne? Weil haben früher irgendwie DSF oder Tele5 oder Sport1, keine Ahnung was, geguckt. Die Leute kennen aber auch den Wrestler John Cena mittlerweile, was auch viele Leute damals geguckt haben. Die Leute kennen auch das Meme John Cena, was auch ganz wichtig ist. Aber sie kennen auch mittlerweile die öffentliche Person John Cena, die in ganz vielen Filmen mitspielt. Und es ist nicht mehr nur noch The Marine 1 bis 38, sondern es sind halt auch so Sachen wie Peacemaker, das hier im DC-Universe und sowas alles. Also John Cena ist im Mainstream viel, viel größer, meiner Meinung nach.
Ja, es ist natürlich auch eine Generationenfrage, ne? Ich glaube, wenn du jetzt jemanden fragst, der, sag mal, 50 aufwärts ist, der wird beide kennen, glaube ich, ne? Also gerade jetzt aus unserer deutschen Bubble so, ne, weil die natürlich dann auch alles mitgenommen haben. Aber ich glaube, gerade wenn du halt eben so in Richtung deiner Altersklasse 30 abwärts gehst, ist natürlich John Cena schon prägnanter und er ist halt eben viel prominenter aktuell, was so das Standing angeht, und während viele halt noch so den Undertaker als so einen grauen Schatten der Vergangenheit vielleicht noch im Kopf haben, ist John Cena derzeit einfach on top. Das muss man klar sagen. Deswegen würde ich sagen, jetzt zum derzeitigen Punkt, John Cena. Also, so leid es mir tut. Also, auch da wieder, ne? Ich weiß, dass dann viele sagen, nein, das ist der Undertaker, ne, der hat das Wrestling geprägt und bla bla.
Aber das ist ja nicht die Frage.
Also, genau, aber es geht halt um den Mainstream. Und im Mainstream, wenn du jetzt auf die Straße gehst und fragst 10 Leute, Undertaker oder John Cena, dann wirst du wahrscheinlich, ich sag mal, 8 Leute haben, die John Cena kennen, und vielleicht nur 5 oder 4, die den Undertaker kennen. Wenn du Glück hast.
Ja.
Deswegen ist das gar nicht so einfach. Und der Flamodinho hat hier noch eine andere Frage zu Randy Orton gestellt. Wenn YouTuber und TikTok-Creator, TikTok, aktuelle WWE-Stars, ich habe nach wie vor kein TikTok auf meinem Handy.
Ich auch nicht.
Aufsehen, wird Randy Orton erstaunlich oft vergessen oder gar nicht erst erwähnt. Woran liegt das? Seit seiner Rückkehr 2023 wurde Orton meiner Meinung nach nicht gut eingesetzt, keine großen Stories und so weiter. Ich finde, er ist einfach unterbewertet. Wie siehst du das, Kai?
Also, was heißt unterbewertet? Man muss ja auch sagen, Randy ist ja auch immer mal wieder, er ist gerade auch in den letzten Jahren ausgefallen natürlich, ne? Und also, was nimmst du als Maßstab? Es gibt ja auch Sachen, wo du sagst, okay, wir gehen daran, wer ist super spektakulär? Dann werden ja auch ganz häufig so die Hardys zum Beispiel genannt. Weil so dieses ist so, ja, die Hardys, oh, Jeff Hardy kennt jeder oder so. Und Randy Orton ist natürlich der RKO-Mann. Und es ist immer dieses, ja, gegen wen würdest du lieber kämpfen? Gegen Gorilla oder gegen Peak 2009 Randy Orton oder sowas, ne? Also, der ist da halt schon bekannt. Aber bei ganz vielen Leuten, die es auch so halb verfolgen, glaube ich, weniger für seine Wrestling-Accomplishments. Also weniger dafür, dass du sagst, ey, der war jetzt auch über 10-mal World Champion. Ich glaube, das rückt bei einem Randy Orton für viele Leute, die es so halb verfolgen, eher im Hintergrund. Weißt du, was ich meine?
Ja, und also Randy Orton hat ein trauriges Schicksal, nämlich, dass er zu derselben Zeit groß geworden ist wie John Cena. Und John Cena ist natürlich gerade größer. Und John Cena, weil gerade wenn wir über solche sprechen wie YouTuber und TikToker, die folgen natürlich dem Algorithmus. Die folgen dem, was gerade viel geklickt wird und sowas. Sorry, da ist John Cena eben der einfach der größere Name. Und wenn du dann eben eine Liste machst, sollte man weiß ich, die größten Champions oder sonst irgendwas, sollte man da Randy Orton auf jeden Fall erwähnt haben. Aber natürlich ist ein John Cena da prägnanter. Und ich glaube, das wird das ganz große Problem auch für, oder das ist auch das ganz große Problem von dem Randy Orton. Und eben, wie du gerade gesagt hast, er war jetzt eben zuletzt auch wirklich sehr lange verletzt, dann auch nochmal raus. Ich kann das verstehen, dass man jetzt auch vielleicht nur kurze Main-Event-Fäden für ihn ansetzt, auch um seinen Körper zu schonen. Wir dürfen das nicht vergessen. Der war auch kurz davor, dass er gar nicht mehr wresteln konnte. Und das auch schon mehr als einmal, ne? Also Nacken und auch Schulter ist ja bei ihm wirklich auch was, was mehrfach schon zu großen Problemen geführt hat. Und ich glaube, deswegen setzt man ihn nur sporadisch in den großen Fäden ein, weil man halt eben nicht das Schicksal erleiden möchte, was ein Seth Rollins jetzt zum Beispiel gehabt hat, wo man dann auf einmal, oh mein Gott, er hat sich jetzt bei einer Aktion verletzt. Was machen wir jetzt, ne? Aber ist der underrated? Ich glaube halt schon, dass der underrated ist, ne? Weil wenn du mit ganz vielen Leuten sprichst, ich habe jetzt zuletzt noch mit Tito Santana drüber gesprochen, der hat auch gesagt, so Randy Orton wäre jemand, gegen den er gerne im Ring gestanden hätte, allein vom Style her. Deswegen unterschreibe ich das und kann es aber dann auf der anderen Seite auch so ein bisschen nachvollziehen, was das angeht. Der Jonathan hat gefragt, sind die Wyatt Six noch zu retten? Und wenn ja, wie? Und wenn nein, was hätte WWE besser machen können?
Die Frage ist, wo ordnet man die selbst in seinem Kopf an? Ne? Also sage ich, jo, das ist jetzt das Main-Event-Programm, dann, nee, sind sie nicht mehr zu retten. Hat die Präsentation des ersten Auftritts deutlich mehr vermuten lassen? Ja, definitiv, weil es einfach so war, okay, jetzt der ganze Lockerroom ist jetzt nicht mehr sicher. Ich bin aber ehrlich, ich find's sogar gut, dass man von diesem ganz krass Übernatürlichen weggegangen ist, weil das hat auch ganz häufig nicht funktioniert. Auch bei einem Bray Wyatt nicht, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ne? Auch bei einem The Fiend nicht. Das war immer cool für die ersten zwei Sachen und danach, wenn dann man das ins normale Programm integrieren musste, ist es immer schwierig geworden. Deswegen finde ich es eigentlich auch ganz gut, dass man dann sagt, okay, das hier sind die richtigen Namen, das ist Dexter Lumis und sowas alles. Die haben zwar ihre Personas und da, wo sie sind, und ich würde jetzt einfach sagen, in der Tech-Team-Division sind sie gut aufgehoben. Man könnte da ein bisschen mehr draus machen und wie gesagt, der Anfang hat mehr versprochen. Ich sehe sie aber als Stable in der Tech-Team-Division eigentlich gut eingesetzt. Probleme der Tech-Team-Division klammern wir jetzt einmal kurz aus, weil kein Tech-Team ist gut eingesetzt. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich finde trotzdem, die haben ihren vernünftigen Spot gefunden.
Ja, wie gesagt, es kommt immer darauf an, was die Erwartungen dran gewesen sind. Ne? Und wir haben ja schon sehr früh eigentlich auch gesagt, so nee, das ist halt kein Main-Event-Stable. Und de facto ist da jetzt auch kein Main-Eventer dabei. Also nicht böse, nichts gegen die Talente, die dabei sind. Aber weder ein Joe Gacy noch einen Bo Dallas, auch nicht schlecht, noch ein Eric Rowan oder Dexter Lumis, das sind alles keine Main-Event-Talents, das sind alles Leute, die du in der Mid-Card hast. Und das ist okay, es muss nicht jeder im Main-Event reinpassen. Deswegen, ich finde die als Mid-Card-Act eigentlich ganz unterhaltsam. Die sind anders, die haben, finde ich, einen großen Wiedererkennungswert und man darf eben auch nicht vergessen, die kommen halt geil in der Halle und auch vom Bildschirm rüber. Ich finde das immer ganz wichtig, dass du auch, wenn du das, also wenn man jetzt mal durchschalten würde, was natürlich bei Netflix oder so schwierig ist, aber wenn man die sieht, die findest du halt eben schon interessant und willst wissen, was geht denn da ab, weil die auch so ein bisschen so ein Callback sind, ohne jetzt eben dieses absolut Übernatürliche komplett zu reiten. Und deswegen, ich finde, die sind gerade in der Position ganz gut aufgehoben. Man lässt damit so diesen Mythos Bray Wyatt so ein bisschen am Leben. Kann man mit dem noch mehr erzählen? Ja, aber das kann man halt eben mit fast allen, gerade bei WWE, wenn man ganz ehrlich ist. Und daran anschließend hat der Ultimate Warrior gefragt, mal so eine Frage zu Bray Wyatt, die hoffentlich nicht pietätlos ist. Was hat es mit diesem Kult um ihn auf sich? Er wird ja geradezu vergöttert, als wenn er jahrelang im Main-Eventer Superstar schlechthin gewesen wäre. Das finde ich eine ganz interessante Frage. Also auf der einen Seite war er natürlich ein unglaublich charismatischer Typ, ne? Und ich glaube auch ein Typ, aus dem man grundsätzlich auch da wieder Storytelling noch mehr hätte machen können. Ich glaube, dass du den noch größer hättest präsentieren können. Aber sowohl die Person vor der Kamera als auch die Person wohl hinter der Kamera haben wohl einen sehr großen Einfluss für viele Menschen gehabt. Ich habe das ja auch gemerkt, als wir das Bo Dallas-Interview veröffentlicht haben, wo, also ich weiß gar nicht, wie viele Klicks wir da mittlerweile haben, 50.000 oder irgendwie sowas, also was extrem stark abgerufen worden ist und Bray Wyatt hatte eine extrem große Fanbase. Und ich glaube, das hängt nicht nur mit dem Charakter zusammen, sondern es hängt auch mit dem Menschen dahinter zusammen. Wie siehst du das?
eigentlich genau das, was du sagst. Ne? Also ich verstehe natürlich die Frage, wie sie gemeint ist, weil er schreibt ja auch selbst, dass er das gar nicht böse oder pietätlos meint. Es ist ja eher dieses, man tut so, als wäre er jetzt der heftigste Main-Eventer aller Zeiten gewesen, aber er hat ja wrestlingmäßig gar nicht so viel erreicht. Aber die Frage oder die Sache ist ja eher, dass man ja merkt, dass daran nicht gemessen wird, sondern es wird daran gemessen, wie hat sich dieser Mensch verhalten. Und das war ja auch zu der Zeit, wo dann wirklich der Tod sehr aktuell war. Es kam ja überall von links und rechts Stories, was er für ein guter Typ war. Und du hörst ja auch raus, es ist jetzt quasi diese, klingt zwar hart, so Standard irgendwie Trauernachrichten, ja, schade, der war immer gut oder sowas, aber es waren ja sehr viele so herzerwärmende Geschichten. Ähnlich auch wie bei einem Luke Harper, wie es das damals gab. Also bei einem Brody Lee zum Beispiel. Und ich finde, da merkst du einfach, es geht da nicht um das Gimmick, um den Wrestling-Charakter, der trotzdem sehr kreativ war, aber das haben wir auch damals schon gesagt. Ey, der Fiend, das müssen wir jetzt auch nicht toller machen, als es war. Aber du hast halt immer gemerkt, der Mensch, der dahinter steckte, war für ganz viele super wichtig. Also Geschichten von einem Braun Strowman, von einer Alexa Bliss zum Beispiel. Und das ist ja das, was bleibt. Und was auch viel wichtiger ist, als war jetzt irgendwie ein krasser Wrestler oder nicht. Also ja. Das, ne?
Ich glaube, er hat auch eine extreme Fannähe gehabt. Also so in dem Sinne, dass ich glaube, dass der auch mal Leuten geantwortet hat, dass der mal auch gerade nach den Shows auch mal da gewesen ist, mit den Leuten geredet hat. Der war schon was Besonderes. Fanab davon, dass der halt eben auch noch viel, viel zu jung gestorben ist. Ne? Das muss man auch mal ganz klar hier herausstellen. Deswegen, also ja, Bray Wyatt auf jeden Fall eine Figur, die Leute wirklich in den Bann gezogen hat, natürlich der Charakter, aber auch jemand, der als Person den Menschen extrem viel bedeutet hat und dessen Geschichte und Weg auch die Leute wirklich geprägt hat. Und ich glaube, daran liegt das auch einfach. Wir machen weiter mit den WWE-Fragen. Wo war es der Fragenblock? Da. Der Jonathan hat nämlich mehrere WWE-Fragen hier am Stück gestellt. Nämlich, hat Julia der Aufstieg und der schnelle Titelgewinn geholfen? Wie findet ihr die Idee, mit Kiana James eine Managerin zu installieren? Was sollte die WWE mit ihr weiterplanen?
Die Frage ist, kam die Frage vor SmackDown oder nach SmackDown? Ich glaube, sie kam sogar, also ich schätze mal, sie kam noch vor SmackDown, ne?
Ich glaube, sie kam vor SmackDown, ja. Schnelle Titelgewinn, genauso. Schneller Titelverlust wieder, sozusagen.
Ja, gut, was heißt schneller Titelverlust? Der hat den ja schon, glaube ich, irgendwie 100 Tage gehalten, aber da ist aber nicht viel passiert. Ne?
Wie lang war das Match?
Ja, das ist das Problem, ne? So. Okay, das meintest du mit schneller Titelverlust.
Ja,
ich dachte,
ja.
Du meinst die Länge der Regentschaft. Okay, ja. Und da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ja, das war, glaube ich, dieses, wir geben ihr den Belt und gucken, was passiert. Wir geben ihr aber auch nicht wirklich Programm, wir geben ihr auch nicht wirklich Fäden, stellen Kiana James daneben, die sich selber erstmal finden muss. Ist jetzt ja nicht so, dass du sagst, ey, wir stellen da jetzt einen etablierten Manager à la Paul Heyman an der Seite, sondern das ist ja selber noch ein NXT-Call-Up, Kiana James. Hat alles nicht so wirklich funktioniert. Also mal gucken, ob man jetzt bei dieser Paarung bleibt, ob man sagt, okay, wir versuchen das jetzt nochmal langsamer aufzubauen, weil Julia hat es nicht geschafft, mit der Crowds zu connecten. Also wo man ihr auch nur halben Vorwurf machen kann, meiner Meinung nach, weil wie soll sie es schaffen, wenn man ihr gar keinen Raum zur Persönlichkeitsentwicklung gibt, außer hier ist mal ein Match und wir stellen jetzt noch ein Sprachrohr an deine Seite. Klar, man hat ihr geholfen, indem man sie dadurch auf jeden Fall präsentiert hat. Ist immer besser, als gar nicht stattzufinden. Und sie hat schon mal in ihrer Legacy einen Belt, den sie irgendwie abhaken kann. Also prinzipiell ja, es hat dir natürlich geholfen, wenn du es irgendwie aufwiegst, aber gut war das alles nicht.
Nee. Und weil hier gefragt worden ist, wie gefällt euch die Kombination mit Kiana James? Ich finde, die beiden passen halt null zusammen.
Nee, da ist auch keine Chemie oder sowas.
Nein, gar nichts. Das ist halt das Problem. Das ist so wie der Notnagel, weißt du? So, ja. Ja, komm, wir stecken euch beide mal zusammen, weil die eine kann halt Englisch und du leider noch nicht, Julia. Aber das Problem ist auch nicht das Talent, was hier ist, sondern das Problem ist halt da auch wieder die Art und Weise, wie du es präsentierst. Das macht WWE derzeit bei sehr, sehr vielen. Auch bei einem Rey Fénix zum Beispiel oder bei einem Penta. Bei einem Penta noch ein bisschen weniger, aber bei der halt einfach mit seiner Persona dazu funktioniert. Aber man macht es gerade gerne, dass man gerade Talente, die halt eben des Englischen nicht ganz so mächtig sind, die schmeißt man einfach rein und hofft, dass die auf magische Art und Weise über die Matches mit der Crowd connecten, dass die Leute sagen, ach, guck mal hier, die Julia trägt gerne Pelz. Finde ich super, super witzig, ne? Das reicht aber halt eben nicht. Ne? Die guckst du dir halt an und sagst, ach, guck mal, die hat ja eigentlich einen ganz coolen Look und die catcht ganz gut. Also, die ist eine sehr gute Wrestlerin, bevor jetzt die Kritik kommt. Aber wir wissen, dass bei WWE es eben mehr braucht als nur das, sondern du willst eben diese großen Figuren haben, du willst eine Backstory haben, du willst genau das, was Bray Wyatt gewesen ist, und du willst das Ganze drumherum haben. Und das ist eben Julia überhaupt nicht. Und wir haben das von Anfang an gesagt, dass sie es schwer haben wird. Ja. Und jetzt mal sehen, wie das weitergeht nach dem Titelverlust, ob es jetzt auf ihre Redemption-Story geht. Aber ich glaube auch, dass da vor allem auch an den Promo-Skills gearbeitet werden muss und auch an die ich weiß gerade gar nicht, ob da ein Fokus drauf liegt. Ich war so schockiert, dass sie hier innerhalb von 2 Minuten oder was das gewesen ist, ihren Titel einfach verliert. Ich so, what the fuck? Ich hab's erst übersprungen, versehentlich, weil ich irgendwie einen Entrance kurz skippen wollte. Ne? Beim Anschauen. Dann gucke ich so, hä? Da war doch gerade noch ein Match. Spul zurück so. Das kann doch nicht sein, dass das nur 1,5 Minuten, 2 Minuten lang ist. Finde ich furchtbar.
Aber im Endeffekt ist halt Chelsea Green das genaue Gegenteil davon, ne? Genau. Also die ist solide im Ring, ne? Ist jetzt aber jetzt, die wrestelt jetzt, keine Ahnung, dich nicht in der Telefonzelle schwindelig. Aber die hat eben den Charakter, die hat die Ausstrahlung, die hat das gesamte Paket, was ich jetzt einfach mal Gimmick nennen würde. Und das ist das, was funktioniert.
Die ist in allen Belangen halt eben auch super likable, ne? Das muss man auch mal sagen. Also die ist auf Social Media, du kannst die überall präsentieren, du kannst die auf jeden Pressetermin schicken, das macht die halt toll. Das merkt man ja auch, dass sie da quasi rumgereicht wird, so, ne? Weil sie halt eben.
Komische Formulierung.
Ja, ich weiß, aber du weißt es von einem Interview zum nächsten.
Olaf McMahon.
Aber dass sie da einfach, die macht halt ihren Job gut. Und wie du schon sagst, ist jetzt nicht die allerbeste Wrestlerin. Ist im Ring ordentlich, aber mehr halt eben auch nicht. Aber das muss es halt eben auch nicht, weil die so viel Persönlichkeit hat. Du erinnerst dich, wenn du mich jetzt fragen würdest, an was erinnerst du dich von Chelsea Green? Den großen Leiterbump, den wir mal gehabt haben? Aber an unfassbar viele unterhaltsame Segmente. Und da können wir jetzt vielleicht zum Jonathan kommen, der hier gefragt hat. Nämlich, verhilft man Ethan Page jetzt über Chelsea Green zum Call-Up? Und wie sieht er seine Chancen, sich im Hauptkader zu etablieren?
Das ist ja eh ein Thema auch bei uns beiden, ne? Also wo wir sagen, okay, was ist mit Ethan Page? Ich muss trotzdem sagen, ich mag diese Paarung jetzt inzwischen ich mag die eigentlich seit Anfang an, weil ich sie sehr witzig finde von Chelsea Green und Ethan Page. Und auch diese Fehde jetzt bei NXT mit Joe Henry und Thea Hale finde ich ganz lustig.
Ich fand das so witzig, aber ich liebe auch Thea dazu, muss ich auch dazu sagen.
Ich mag die ja gar nicht so, ne? Aber dafür liebe ich Joe Henry, von daher. Also mich stört halt dieses Acting von Thea Hale, weil es mir irgendwie zu, ich weiß nicht so, ist es einfach schlecht, ist es gewollt schlecht, aber dann nervt es mich, dass es gewollt schlecht ist, weil ich nicht witzig finde. Also, das ist egal.
Ich finde die halt absurd putzig. Ich finde die halt so witzig, auch als sie jetzt aus der Torte gesprungen ist, wie sie dann da erstmal so fantastisch, ja.
Und Ethan Page dabei, also, ich finde auch mittlerweile ist es so schwer, oder es wird einfach immer schwieriger, diese NXT-Call-Ups zu bewerten, weil wir haben Leute, wo du sagst, ey, Mann, die sind super gut, aber da wird aus denen gar nichts gemacht, und andere Leute, so, die kriegen gar nicht erst ihren Call-Up. Grüße an Oberfebi. Nein, aber also gucken, wir wissen nicht, was passiert. John Cena-Turnier, keine Ahnung, alles noch offen. Trotzdem, ich würde ihn halt wirklich in so einer The Mist-Rolle sehen. Und gibt man dieser Sache Zeit und bookt man das vernünftig, dann kann es funktionieren. Aber damit steht und fällt halt eben alles. Und ich kann das Booking gar nicht einschätzen.
Also ich finde, was man hier auf jeden Fall bei einem Ethan Page sieht, ich finde es ja eine Vielseitigkeit. Ne? Dass er in einer Fehde ist, der Aggressive, der Kiefer bricht, in der anderen Fehde kriegt er eine Torte ins Gesicht. Und ich glaube, das stimmt. Was sich reimt, ist gut, das wissen wir. Ja. Wie Ethan Page. Und ich glaube, das ist was ihm sehr zum Vorteil gereicht wird. Ne? Der ist gut am Mikrofon, der ist gut im Ring, der hat, wie ich finde, ein gutes Gesicht dafür, dass du ihn gut hassen kannst. Als Babyface sehe ich den halt weniger. Also wenn dann, ja, bring ihn mal, aber ähnlich wie The Miz. Ne? Der funktioniert als Babyface, aber er funktioniert als Heel einfach besser. Ich sehe den ja als jemand, der den ich in der Upper Midcard platzieren würde. Habe ich auch schon mal gesagt, als wir hier unsere zukünftigen WWE-Champions durchgesprochen haben. Da sehe ich den. Ist der jetzt absoluter Main-Eventer? Nee, nicht dauerhaft. Aber deswegen finde ich den Vergleich mit The Miz gar nicht verkehrt. Auch ein The Miz war mehrfacher Champion und hat seine großen Geschichten gehabt, aber halt nicht durchgängig. Und bei einem Ethan Page? Warum denn nicht? Ich glaube, es gibt schlimmere Karrieren als die Karriere von The Miz.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch eine Hall-of-Fame-Karriere, ne?
Ja, eben. Absolut. Also deswegen, ich sehe relativ viel in dem, und ich glaube auch, dass wir in dem noch in den nächsten 3, 4, 5 Jahren noch sehr, sehr viel sehen werden. Also auch dann eben bei SmackDown oder Raw. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man diese Combo mit Chelsea Green hochziehen wird, weil die halt eben unterhaltsam ist und weil die beides eben abdecken kann, diesen Humor als auch die Storylines und Ernsthaftigkeit. Und dann wird hier noch nach Ilya Dragunov gefragt, weil da haben wir auch natürlich drüber diskutiert im Wer wird der nächste Champion? Da haben wir ja gesagt, wir hoffen ja, dass wenn Ilya irgendwann mal zurückkommt, das war noch vor dem Comeback, dass er ein neues Gimmick oder wenigstens neue Musik oder irgendwie was bekommt, dass man das anpasst. Jetzt ist er zurück, hat sich ein bisschen verändert, so ein bisschen hier, ein bisschen da Tattoo. Alter, Halstattoos, oder?
Warum macht man das denn immer so als mit als Erstes? Das verstehe ich nicht.
Ich weiß es auch nicht. Mir ist jetzt auch bei Dom aufgefallen, dass der auch dieses Halstattoo hat mit dem ja. Lucha dort drauf und dass das hier bis hier oben hingeht, also bis unter das Kinn ja. quasi.
Ich finde auch das Halstattoo von Dominik sehr hässlich.
Ja, auf jeden Fall fragt der Jonathan hier, glaubt oder hofft ihr weiterhin an eine Änderung, auf eine Änderung?
Auch da, ich glaube, wenn die letzten Monate, Jahre was gezeigt haben, ist, dann kann es einfach von heute auf morgen kommen. Ja, übrigens, AJ, der hat ein Team, das ist relativ beliebt. Lass es mal ein neues geben. So, und dann irgendwann ist, ach, irgendwie war es doch nichts. Lass mal wieder zurückdrehen. Und es könnte auch genauso gut sein, dass jetzt morgen, heute, übermorgen Ilya mit einem neuen Team rauskommt und fertig. Also, ich erkenne da auch kein System drin, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich hoffe einfach, dass man von diesem Gimmick so ein bisschen wegrückt. Ich finde, das passt nicht, also was man da hat. Ich finde auch, dass die Musik nicht passt. Die Musik ist in meinen Augen gar nicht aggressiv genug für das, was Ilya im Ring darstellt. Ich mag das neue Outfit, mag ich ganz gern. Also jetzt mal fernab von dem Pelz und dem Mantel. Aber ich mag diese neuen, wie nennt man die denn, diese Armmanschetten und sowas. Finde ich ganz geil. Ich finde, der sieht gut aus. Er hat ja auch extrem zugelegt nochmal, was Muskelmasse angeht. Aber für mich ist das noch nicht alles rund. Und ich glaube, das ist auch nach wie vor das Problem, dass er nicht 100% mit der Crowd connected, oder? Also, wie siehst du das gerade? Funktioniert er mit dem Publikum?
Nee, also die Sache ist ja, das Problem ist ja auch, der macht ja noch immer oder weiterhin sein Unbesiegbar. Aber Leute wissen ja gar nicht, was da gesagt wird. Also mit diesem Unbesieg, du weißt, was ich meine,
ja.
In den Ringecken. Aber das macht ja keiner mit, weil Leute können auch kein Deutsch. Also das ist so ein bisschen das Problem. Und der kommt extrem krass über seine Matches, was du trotzdem erstmal schaffen musst, auch gerade in 2025, dass du noch über deine Matches einfach overkommst, weil das schaffen auch nicht so viele, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Aber trotzdem, also so charaktermäßig muss man dem irgendwas geben. Und auch gerade beim Theme, wo du sagst, ja, irgendwas Aggressiveres, das sehe ich auch. Also so irgendwas, was so in Richtung Tommaso Ciampa, dieses No One Will Survive geht oder also jetzt nur als Theme-Vergleich, weil es mir jetzt erst eingefallen ist, ähnlich wie das Chris Benoit-Theme von damals.
Ja.
So, wo du weißt, so, da kommt jetzt jemand, der haut dir auf die Schnauze. Sowas ja, brauche ich irgendwie.
Und diese Marschmusik, die er da hat, die klingt auch einfach ultra generisch. Also nicht böse gemeint.
Das klingt aber, alles generisch.
Ja, aber da halt auch nochmal, ich finde auch so von dem Tonfall, ich finde, das Ding hat auch keine Tiefe. Also hört ihr mal einen Orchestersound an, wenn da was gespielt wird, was da für eine Wucht und für eine Kraft hinter sein kann. Und dann hörst du eben das und das klingt halt so wie, ja, wir legen jetzt mal so drei Streicher und ein bisschen was nebeneinander und dann passt das schon. Aber da fehlt mir komplett die Wucht und die Kraft, die genau Ilya Dragunov ausstrahlt. Und ich verstehe halt nicht, warum man das nicht macht, weil das ist eigentlich was Einfaches. Aber ey, Themes, ne, bei WWE. Ich habe auch letztens nochmal über Ray Phoenix nachgedacht, was für eine generische Kackmusik der hat.
Also mein Problem ist wirklich mittlerweile, ich erkenne die Themes nicht mal mehr, ne?
Weil ja, weil sie halt so
Austauschbar
sind.
Hat. Ja, genau. Ja. Also das, also auch wenn ich es nicht gut finde, aber was da zumindest noch rausstricht, ist zum Beispiel sowas wie Ethan Page. Da weiß er noch, da weiß ich zumindest, ah, okay, Ethan Page kommt raus. Und das ist kein gutes Theme, meiner Meinung nach. Aber das erkenne ich wenigstens. Also, keine Ahnung. Also, ich ist ein ewiges Thema.
Ja, deswegen. Also, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das hier abgehakt haben. Machen wir weiter hier mit dem wilden Schweinsgalopp. Der Jonathan hatte auch noch eine ältere Frage gestellt, und da ging es um Jordynne Grace. Also, wie geht's jetzt mit ihr weiter nach dieser Fehde mit Mariah May? Nein, Blake Monroe. So, wir hatten auch noch irgendwas zu Mariah May, deswegen. Nee, und wie geht's jetzt da weiter? Also, Metan ist ja im Programm mit Kalani Jordan um die TN Knockouts Championship. Ist sie größer gestartet, als sie jetzt tatsächlich ist, Kai?
Also, ja, natürlich ist sie größer gestartet. Das Problem ist aber auch, dass man dann auf einmal bei NXT alle krassen Frauen reingeholt hat. Du hast ja noch dann Julia, die zu dem Zeitpunkt riesengroß war. Also immer noch, du weißt, was ich meine, bla bla bla. Ne? Jetzt kleiner gemacht worden ist, ihr wisst, was ich sagen möchte. Dann hast du noch Stephanie Vaquer bekommen. Dann ist sie, also Jordynne Grace, ein bisschen hinübergefallen. Also, weil
eigentlich war ja auch noch am Anfang Saria da, die ganz krass präsentiert wurde. Und dann kam Jordynne Grace und dann war, ja, Saria, du machst jetzt mal was ganz anderes mit Sol Ruka zusammen, weil wir haben jetzt hier die neue Powerfrau. Dann kam noch Blake Monroe hinterher, die du jetzt noch holen konntest. Also es ist wirklich schwierig. Dann hast du natürlich jetzt noch diese Cross-Promotion mit TNA, wo du sagst, okay, komm, dann können wir sie noch um den Knockouts-Belt irgendwie oder um den North American-Belt eher kämpfen lassen. Und ja, es ist so ein bisschen schwierig, da einen vernünftigen Plan zu sehen. Weil im Endeffekt, sie hatte ein großes Programm. Sie hatte mit das größte Non-Title-Programm der NXT-Frauen in diesem Jahr, mit ihrer Fehde gegen Blake Monroe, muss man ja ganz klar so sagen. Trotzdem dachtest du ja, oder da haben wir auch, wir am Anfang gedacht, okay, die ist bei NXT 3-4 Monate, holt den Belt, Helden, gibt ihn wieder ab und sagt, alles klar, Main-Roster, hier bin ich. Ist ja nicht so gekommen.
Nee, wie gesagt, momentan geht sie da in Richtung TNA Knockouts Championship. Blake Monroe ist ja da auch anderweitig beschäftigt inzwischen als North American Champion. Also sie hat ja auch immer noch ihre Geschichte und sie ist ja immer noch präsent in den Shows, das muss man jetzt auch mal sagen. Aber klar, es ist auch einfach starke Konkurrenz, wie du schon richtig gesagt hast. Und man hat natürlich mit Stephanie Vaquer und Julia zwei Frauen direkt hochgezogen. Lash Legend jetzt zuletzt auch nochmal hochgezogen. Und vielleicht werden da auch wiederum Spots frei. Aber wir haben ja auch schon mal gesagt, wenn man so viel Talent hat, musst du auch erstmal gucken, wie du alle platzierst. Und man versucht natürlich auch, wenn man jetzt bei NXT schaut, so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, was die Namen angeht. Dass man jetzt Tatum Paxley hier die Championship gegeben hat und sie auch dann in eine ganz andere Stories reinsteckt, wo dann auch die Easy Day mit dabei ist. Und klar, wir haben noch Fatal Influence dabei, aber da merkt man dann eben auch, dass man auch hier mal was anderes probieren möchte und in eine andere Richtung gehen möchte. Insofern ist sie da, glaube ich, gerade ganz gut aufgehoben. Und wer mir tatsächlich ganz gut gefällt, derzeit ist eine Kehlani Jordan. Also wir haben ja gesagt, als sie anfing, war sie so ein bisschen unsicher und auch zu viel choreografiert und so. Die gewinnt auch an Tiefe dazu. Und ich glaube auch, dass man mit einer Jordynne Grace noch woanders hingehen wird, weil die ist eigentlich kein richtiger Babyface-Charakter, ne? Auch wenn man die halt mag. Aber ich würde die auch gerne als die Zerstörerin quasi da mal sehen innerhalb der Division. Oder wie siehst du das?
Also auf jeden Fall kannst du die natürlich gut als Zerstörerin präsentieren. Und das Problem ist, also diese zwei Gimmicks, die ich irgendwie sehe, ist entweder Jordynne Grace zerstört alles und macht Leute komplett kaputt, dieses richtig Juggernaut auf 10 gedreht. Oder dieses, was heutzutage sehr beliebt ist, dieses komische Muscle-Mummy-Babyface-Gimmick.
Ja.
Also, und das sind halt die zwei Sachen. Weil mit Naria bist du ja dann auch teilweise in dieses Muscle-Mummy-Face-Dingen gegangen, natürlich, ne? Die aber noch trotzdem dann zum Glück über ihre Coolness auch noch genug wettmachen kann. Und ich glaube auch bei Jordynne Grace wirst du entweder in die Richtung gehen zu sagen, wir geben ihr dieses Face-Gimmick oder Juggernaut, der komplett alles verwuchtet. Und da hätte ich auch ehrlich gesagt ein bisschen mehr Bock drauf. Weil es gibt halt wenig oder selten Frauen, wo du sagen kannst, die kommt halt über Power, weil die auch einfach muskulös und stark ist, sondern sonst ist ja eher so ein bisschen so über Masse, à la Nia Jax oder sowas, ne? Die letzte, die du bei der das so ein bisschen hattest, war jetzt auch noch eine, abgesehen von Rhea, eine Raquel, aber Jordynne Grace ist ja nochmal viel massiver als Raquel.
Ja, sehe ich auch so. Ja, mal gucken, wohin der Weg führt, aber das, also nur weil sie jetzt quasi nicht komplett im Main-Fokus steht, bedeutet es halt eben nicht, dass sie irgendwie in Ungunst gefallen ist oder sonst irgendwas. Weil ich glaube schon, dass man in der noch einiges sieht und mit der auch noch längere Zeit zusammenarbeiten möchte. Er hat auch einen langen Vertrag unterschrieben, wenn ich mich komplett täusche. Der Kurt hatte noch eine Mail geschrieben und da stand drin, da es in der Triple H-Ära ja angeblich im Lockerroom menschlicher zugeht, haltet ihr es für möglich, dass vielleicht auf individuelle Wünsche der Stars eingegangen wird? Könnte beispielsweise eine vergleichsweise unerfahrene Tiffany Stratton auch besonders nach der Challenge Gate Promo oder privaten Herausforderungen darum bitten, in den nächsten Wochen noch weiter im Tiffy Time Gimmick zu bleiben. Vielleicht mit der Begründung, sich im Ring zu verbessern oder das Mic Work zu trainieren. Ist sowas denkbar oder muss man da 100% Profi sein?
Also ich glaube, die Antwort liegt irgendwo in der Mitte, oder? Also ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass sich heutzutage mehr und gesünder ausgetauscht wird. Zumindest auch das, was man immer mal wieder hört. Ich sage mal, wir werden es niemals wissen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, oh, Triple H ist komplett kacke, mag ich gar nicht. Und andere sagen, mit Vince McMahon war es immer gut. Also ich glaube, die werden auch sicherlich ihre Favorites gehabt haben. Trotzdem glaube ich grundlegend, dass es jetzt in der aktuellen Ära auf jeden Fall insofern menschlicher zugeht, dass da auch mehr auf Bedürfnisse eingegangen wird. Also es ist ja auch, also sie ist allein so Sachen, wie das gesagt werden kann, du, ich habe jetzt irgendwie 2 Wochen, muss ja was regeln, könnt ihr mich rausschreiben. Und damals war, nee, ich brauch dich und die House-Shows machst du auch noch alle mit. Pech gehabt. Was fragst du überhaupt nach? Dass allein sowas auch durch vielleicht wegfallende Machtspiele ein bisschen mehr gelöst werden kann, dass Leute sich auch einfach trauen, ihre Unsicherheiten vielleicht zu präsentieren und sagen, du, ich bin da nicht ganz sicher. Und es ist eben sicherlich immer noch ein Haifischbecken. Jeder kämpft um seinen Spot. So sind wir mal ehrlich. Das ist immer noch Wrestling, ne?
Ja.
Trotzdem hat man jetzt vielleicht oder hoffentlich einfach die Möglichkeit, mit seiner eigenen Unsicherheit ein bisschen offener umzugehen und das mehr anzusprechen.
Das hoffe ich auch. Das ist ja auch das, was man so ein bisschen mitbekommt, dass halt ein bisschen mehr gesprochen und geredet wird und dass nicht nur einer von oben quasi bestimmt. Und ich glaube auch tatsächlich, dass ein Triple H jemand ist, zu dem du eher gehen würdest, wenn du Probleme hast, als dass ein Vince McMahon gewesen ist. Speziell, wenn du noch eine Frau dazu bist, wie hier Tiffany Stratton zum Beispiel. Und ich kann mir das schon vorstellen, ob man dann immer das bekommt, was man gerne hätte und ob dann immer Rücksicht genommen wird, weiß ich nicht, weil letztlich ist es auch eben das, und da darf man auch den Anspruch der Talents an sich selbst nicht vergessen, du willst ja trotzdem immer 100% geben und sagst dir dann nicht, ja, ich fühle mich heute nicht, ich mache jetzt mal ein bisschen weniger. Ich habe bis jetzt noch niemanden kennengelernt, was so Wrestler, Wrestlerinnen angeht, die mal gesagt hatten, ja, ich mache jetzt heute mal ein bisschen weniger, sondern die versuchen schon so das Maximum rauszuholen, was halt gerade möglich ist. Deswegen, ich glaube auch, das ist so ein Mittelweg, was das angeht. Aber es ist halt schwierig zu beantworten, weil da müsste man wirklich jemanden haben, der da Backstage mit dabei ist oder so. Und dann fragt der Isios noch per YouTube, könnte Cristiano Ronaldo in den nächsten Jahren vielleicht bei einem WWE-Event in Saudi-Arabien in einem kurzen Segment auftreten? Das gab's ja schon mal, gerüchteweise. Kai, könntest du dir das vorstellen?
Sobald jemand sagt, das wird gemacht, wird das gemacht. Das ist so ein bisschen mein Ding dabei. Wie gesagt, hier, wir machen irgendwie die Kohle locker oder sowas und mach da mal ein witziges Sü in der Arena und dann kommst du einmal raus. Oder vielleicht darfst du mal irgendwie einen umschuppen. Also ich halte es nicht für unwahrscheinlich.
Ja, also auch da, stellt ihr mal einen Ethan Page daneben oder so. Weißt du, Ethan Page, der rauskommt, sich darüber lustig macht, ne, Fußball ist kein Sport, und dann kommt Cristiano Ronaldo und schubt den um oder so. Oder grätscht den um einfach. Von hinten, weißt du, kommt angerannt und senzt den einfach von hinten um.
Knie hoch.
Genau. Thomas, der Zweite, hat noch gefragt, also wir sehen es beide als durchaus wahrscheinlich an. Ich glaube auch, wenn da die Scheiß sagen, hier, Cristiano, ne, komm mal rüber hier, mach mal, kriegst noch ein bisschen was oben drauf, dann macht er das. Thomas, der Zweite fragt noch, wir haben ja immer wieder maskierte Wrestler aus Mexiko in den großen Ligen. Wie weit können eurer Meinung nach diese Wrestler kommen, wenn sie kein oder kaum Englisch sprechen? Wie lange suchen wir schon einen neuen Rey Mysterio, Kai?
Ja. Also, weißt du noch Sin Cara mit seinem coolen Licht?
Mhm. Mit dem Trampolin.
Mit dem Trampolin, ja. Also, das ist, das ist schwierig. Also, klar, du kannst natürlich auch viel über Charisma wegmachen, siehe Penta, ne?
Ja.
Aber trotzdem, ich glaube auch heutzutage, wo immer mehr Social Media wichtig ist, Interviewtermine immer wichtiger sind, klar, natürlich kannst du auch sagen, das ist jetzt der für den Latin American Markt, ne? Also merkt man ja auch, da ziehen die Leute ja nochmal ganz anders. Und auch immer, wenn man mal drüben ist, merkt man immer, wie groß diese Kultur einfach ist. Also, wie unfassbar groß das ist, siehe auch bei einer Stephanie Vaquer zum Beispiel, die ja auch da in ähnliches Raster fällt. Nur, ich würde generell sagen, egal ob Mexiko oder Deutschland oder Spanien oder Japan, ich glaube, du wirst nicht World Champion, wenn du die Sprache nicht vernünftig sprichst.
Nee. Also ich glaube, da ist dann halt auch in der Midcard-Title ist dann, glaube ich, Schluss.
Ja.
Aber ich finde, was man verstärkt merkt bei WWE, dass man auch Talente, die jetzt nicht so 1000% sattelfest sind, was das Englische angeht, auch häufiger vor die Kamera schleppt und sagt, jetzt haltet doch mal hier eine Promo. Also egal, ob es das Stephanie Baker ist oder auch eine Io Sky, weil das ist nicht nur so ein Mexiko-Problem, das ist auch ein Japan-Problem, vielleicht sogar noch ein größeres Japan-Problem als Mexiko-Problem teilweise. Und das finde ich eigentlich auch gut, wenn das unter Aufsicht sozusagen geschieht und den Leuten da quasi so ein bisschen auch die Angst genommen wird, weil das ist auch, oft hängt das auch damit zusammen, ne, was damit einhergeht. Aber trotzdem, also ich bin dabei, ich glaube nicht, dass man dann Richtung World Title gehen wird, außer du hast halt da muss schon was sehr, sehr Besonderes sein, weil wenn man ehrlich ist, auch ein Rey Mysterio ist jetzt nicht über die Promos gekommen, ne?
Nee. Also, aber der konnte halt trotzdem gerade aussprechen, ne?
Ja, das stimmt. Also,
weil hätte er jetzt nicht seine Promos gehabt, irgendwie mit Eddie, mit Kurt Angle, mit Randy Orton, mit Batista und sowas alles, ne? dann wäre aber der Typ mit der Maske gewesen.
Ja. Wobei der halt eben auch so, der war zur richtigen Zeit natürlich auch am richtigen Ort. Der war halt so anders. Wir haben das letzte noch mal bei WrestleMania 19 bei dem Watch-Along gehabt, Mella und ich. Der war halt so krass anders als alles, was da eben auf dem WWE-Mainstream-Markt rumgegeistert ist und natürlich dann auch davor bei der WCW. Das ist eben gerade so auch der große Unterschied gewesen. Heute hast du natürlich da sehr viel Konkurrenz einfach. Ne? Du hast ja quasi also in jeder Brand zwei, drei maskierte Luchadors oder halt irgendwie hard-hitting Guys oder Girls also aus Japan, da, also, keine Ahnung.
Gehen wir ein paar Jahre zurück, da war es ja auch sogar noch teilweise so das Gimmick, ne? Sei es zum einen so dieses Umaga, hier, guck mal, der kommt jetzt aus dem Urwald das auch, und hat jetzt sein Sprachrohr und der ist irgendwie krass. Oder denk mal an den Great Khali, der halt World Heavyweight Champion geworden ist, ne?
Ja.
Also, das ist aber heutzutage nicht mehr so.
Wie gesagt, ich glaube, das kann noch bei Ausnahmefiguren kann das noch funktionieren, aber halt eben nicht die Regel. Und ich glaube, das werden wir vielleicht nochmal bekommen, aber sehe ich es aktuell nicht kommen, dass wir da einen neuen Great Khali oder irgendwie was in der Kategorie bekommen werden.
Zum Glück nicht.
Und dann hat der Ultimate Warrior noch gefragt per Discord, ab wann könnte die WWE nicht mehr der Place to be für die neue Wrestler-Generation sein?
Also, ist es das nicht auch jetzt schon teilweise? Also, weil das steht und fällt natürlich damit, was ist dein eigener Anspruch? Und ich würde es mal grundlegend natürlich trotzdem sagen, ein großer Motivationsfaktor ist Geld. Und solange ich auch woanders gesichertes Einkommen erzielen kann, was ja auch mittlerweile teilweise sogar in den Indies relativ gut geht, natürlich auch je nachdem, wie groß du bist, aber wir hatten ja immer so im Laufe der Jahre Namen, die auch in den Indies groß geworden sind, natürlich hier Matt Cardona zum Beispiel, der ja auch erst da richtig groß geworden ist, aber auch so Leute wie Joey Janela, die Young Bucks vor AEW zum Beispiel, die waren ja auch schon bei Ring of Honor riesengroß, ne?
Karrion Kross hat jetzt auch gesagt, dass er jetzt quasi mehr verdient als bei WWE.
Karrion Kross zum Beispiel, also von daher, solange du woanders gutes Geld verdienen kannst, ist WWE nicht mehr der Place to be. Wenn dein Anspruch ist zu sagen, ich möchte in einem Rumble sein, ich möchte bei einer WrestleMania stehen, dann musst du da natürlich hin. Und ich glaube auch, dass viele dann irgendwann auch da trotzdem landen wollen. Aber es ist nicht mehr, ich muss zur WWE, um davon zu leben. Und das ist schon seit vielen Jahren nicht mehr so. Und es wird halt auch immer besser.
Ja. Und also wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir ja auch wirklich große Promotions haben, die feste Verträge anbieten, sei es jetzt New Japan, sei es eben auch AEW und auch hochdotierte Verträge anbieten. Das ist natürlich der eine Punkt. Zum anderen, ich glaube, der ein Faktor bei WWE ist eben auch, dass du wirklich auch in dieser Maschine drin sein wollen musst.
Ja.
Ich glaube, du musst da halt eben auch Bock drauf haben, da viel unterwegs zu sein, viele Medientermine zu haben, unter Dauerbewachung zu stehen, auch ich glaube, du hast auch da mehr Druck als bei vielen anderen Promotions, jetzt ohne zu sagen, dass es da keinen Druck gibt, da gibt es natürlich auch Druck, weil, wie wir gerade schon angesprochen haben, die Spots sind begrenzt, aber ich glaube, dass du dann nochmal einen größeren Leistungsdruck hast und wir haben es ja auch zuletzt nochmal gesehen, dass du dann auch schnell durchs Raster und durchs Roster fallen kannst und dann eben entlassen wirst und dass du natürlich auch sehr viel strenger be- und überwacht wirst, als das bei anderen Promotions der Fall ist, wo du vielleicht nicht so viele kreative Freiheiten außerhalb von WWE hast, ne?
Ja.
Deswegen, also ich glaube, da geht halt vieles einher mit so einem gewissen Gefühl der Sicherheit, dass du auf der einen Seite sagst, ja, ich will mein gutes Geld verdienen, im besten Fall, wenn du bei NXT bist, ist es ja noch nicht so viel, aber hinterher wird es ja dann ziemlich gut, wenn du da erstmal Main Roster bist. Aber du musst eben auch in diesem Umfeld klarkommen. Ich glaube, das ist dann eben auch so eine Frage, die du dir vorher stellen musst. Wir haben es bei einem Will Ospreay gesehen, der gesagt hat, nee, ich wollte ja auch diese Freiheiten haben, dass ich zurück nach England fliegen kann, dass ich hier auch mal nicht nur Time aufnehmen kann, aber dass ich auch eben bestimmte Sachen so für mich machen kann. Oder auch ein Okada. Ich meine, Okada war bei WWE war halt auch krass gewesen, ne? Aber
ja.
Jetzt haben wir es halt eben bei AEW. Deswegen so, die beiden sind keine jungen Talente mehr, ne? Ich glaube, wenn du junges Talent bist, hast du natürlich noch den Vorteil, wenn du zu WWE gehst, mit dem Performance Center, was halt, glaube ich, wirklich was ist, was AEW fehlt. Da gab es ja wohl Planungen zu, die dann aufgrund von Kosten erstmal nach hinten geschoben wurden. Aber ich glaube, das würde AEW und dem Lockerroom auch gut tun, wenn man auch sowas hätte. Also eine offizielle Trainingsschule, weil die Leute hast du eigentlich, aber es fehlt eben noch das Dach da oben drüber. Und ich glaube, das wäre nochmal ein zusätzlicher Anreiz, fernab von dem, dass du eben sagst, hey, komm zu uns, könnt mit den besten Wrestlern, Wrestlerinnen arbeiten. Deswegen, ich sehe es aber auch nicht mehr so, dass WWE der absolute Place to be ist. Das hat man ja auch schon sehr viele Gegenbeispiele, was das angeht. Und der Ultimate Warrior hat dich übrigens auch angesprochen, lieber Kai, ne? Bezüglich Wargames-Blood and Guts Matches. Schreibt hier nämlich, der Kai kritisiert an dieser Matchart ja, dass man ja eigentlich nur das Ende schauen müsste, weil vorher ja keiner gewinnen kann, bis alle im Match sind. Aber das ist doch beim Royal Rumble auch so. Und ein Fußballspiel müsste eigentlich auch drunter fallen. Das hat zwar keine verzögerten Spielerteilnahmen, ja, was ein bisschen witzig wäre, wenn man ehrlich ist, aber da zählen ja auch nur die letzten Minuten bis zum Abpfiff. So, jetzt rechtfertige dich.
Danke für die Frage, aber das ist ja Quatsch. Weil mein Problem ist, dass in dem Wargames-Match wirklich alles egal ist, was vorher passiert. Ne? Nimm den Rumble zum Beispiel. So, wenn dann irgendwie als nach 3 Minuten einer rausfliegt, ist der raus. Der kann nicht mehr gewinnen. So, das Ding ist durch. So, das ist bei einem Wargames-Match nicht so. Ne? Die catchen einfach einen aus für 40 Minuten oder die juckt. Wenn beim Rumble nach 10 Minuten schon 3 Leute raus sind, dann sind die weg. Ne? Und das gleiche auch bei einem Fußballspiel. Das wird, also Wargames-Match als Fußballspiel wäre so, so, wir spielen jetzt 60 Minuten und ab dann ist letztes Tor entscheidet. Das ist ja,
vorher
darf ich
keine Tore schießen.
Ja, oder so. Oder, beziehungsweise halt alles, was vorher ist, zählt nicht. So, dann rote Karten, gelbe Karten werden alle genullt und jetzt fangen wir an zu spielen. Weil es ist ja schon so, dass ich auch im Fußballspiel nach 15 Minuten 3-0 führen kann. Und wenn dann in den letzten Minuten nichts mehr passiert, habe ich ja trotzdem 3-0 gewonnen. Beim Wargames-Match wird ja nicht gezählt, oh, die haben aber jetzt schon 4 Finisher gemacht, deswegen haben die jetzt aber einen Vorteil. Also, ja, sind Beispiele, aber sind falsche Beispiele.
Ich überlasse es euch. Macht's unter euch aus, ganz einfach. Der Ultimate Warrior fragt noch, hat AEW mittlerweile zu viele Pay-Per-Views und Specials? Beim Start gab es nur eine Handvoll echte Pay-Per-Views und ein paar Special Weeklies 2020, nachgeschaut 13 Stück. Und im Jahr 2024 gab es ganze 25 davon. Dieses Jahr sind es schon 26 und das Jahr ist noch nicht vorbei. Ich finde das generell im Wrestling zu viele Special-Episoden auch gerade in den Weeklies da sind, oder? Also wir haben jetzt auch schon zum Beispiel Gold Rush und mein guter Halloween Havoc hatten wir jetzt dieses Jahr bei NXT als eigenen PLE. Trotzdem finde ich das insgesamt ein bisschen viel. Wie siehst du das?
Also bei WWE hast du es ja, also im Main Roster hast du es ja weniger, ne? Das ist natürlich ein bisschen so, irgendwie dann ist ein bisschen mehr geschmückt oder sowas. Oder hier die WWE, ach, die Weihnachtsausgaben mal so ein bisschen, dann wieder Bad Santa, Good Santa. Aber es stört mich also gerade bei AEW und bei NXT sehr. Das ist dann NXT Gold Rush, AEW Trick or Treat und das ist irgendwie Thanksgiving Parade Brawl, Martin Luther King Battle Royal und also das ist keine Ahnung, also zu jedem Feiertag, den man irgendwie hat, Independence Brawl, also ich bin da auch gar kein Freund von, weil ist es jetzt was ich irgendwie besonders gucken muss oder ist es eigentlich nur Dynamite oder NXT mit einem coolen Namen dabei, was es dann meistens irgendwie ist? Dann hast du natürlich so auch so Sachen wie Gold Rush, die dann sagen, ja, wir schmeißen es jetzt rein, aber in 3 Wochen ist doch schon wieder das nächste Don't Call It Takeover. Also ich mag das, also ich bin da wirklich kein Fan von, weil es auch so verwirrend ist.
Ja, deswegen, mein Problem ist, wenn du sowas zu oft machst, gerade bei Weeklies ist es halt nichts mehr Besonderes. Und deswegen muss man sich damit ein bisschen zurückhalten. Ich meine, bei AEW, wir haben sowas wie Fight for the Fall, dann hast du Maximum Carnage, was natürlich dann noch so eine Werbegeschichte ist, du hast noch den Slam Dunk Saturday, das habe ich schon ganz vergessen gehabt, das Beach Break natürlich, Fighter Fest und so weiter und so fort. Es ist schon sehr viel. September to Remember hatten wir vor kurzem, Homecoming und so weiter und so fort. Mach es prägnanter und bring's lieber seltener. Ich finde ohnehin auch die Häufung von AEW Pay-Per-Views gerade in der zweiten Jahreshälfte mag ich nicht. Bin ich ganz ehrlich. Gerade auch aufgrund der Größe der Shows, aufgrund der Länge der Shows, aufgrund der Anzahl der Matches, die wir da immer haben, bin ich da kein Freund von. Also ich muss nicht alle 4 bis 6 Wochen einen AEW Pay-Per-View haben. Ich fand das super, als wir wirklich nur, wie fanden wir am Anfang? 5? 4? 5? Irgendwie so?
Irgendwie so. Also ich verstehe natürlich schon, dass man auch mehr Pay-Per-Views macht. Macht ja auch Sinn, wächst ja auch.
Hat jetzt auch mehr Geld einfach. Das natürlich. Ist ja der Grund.
Aber auch so Specials finde ich dann irgendwann schwierig.
Absolut, also deswegen, aber das ist nicht nur ein AEW-Problem, das ist auch ein WWE, vor allem NXT-Problem, was wir da eben haben. Bleiben wir noch ein bisschen bei AEW, der Sargeras hat hier per Discord geschrieben, Mercedes Moné hat ja, das ist schon ein bisschen her, die Frage gestellt worden, ihren 10. Titel gewonnen. Ich würde gerne wissen, was ihr denkt, wo man mit der Story hin will und wie sie irgendwann enden kann. Was soll denn hier der Payoff sein? Und was ich auch jetzt hier dazu ergänzend möchte, ist, und wie wird sie dann überhaupt die ganzen Titel wieder los, die sie da hat? Da musst du ja quasi nochmal um die ganze Welt tingeln.
Also das war ja auch so ein Thema, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir da auch schon im Podcast oder privat drüber gesprochen hatten, mit diesen 10 Bells und wie löst man das irgendwann, weil ich meine, du warst es auch, du hattest ja auch damals den Vergleich zu Kenny gezogen und dann war so, Belt weg, 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 weg. Aber es war ja nochmal eine andere Hausnummer als, ey, ich halte jetzt 10 Bells aus der ganzen Welt. Ne? Ich bin
das davon, bei 12 aktuell, glaube ich.
Ja gut. Ich hab, ne? Also da schwingt auch sehr viel mit, dass Kai einfach Mercedes Moné nicht mag, als ich den Appeal gar nicht verstehe. Aber auch so von der Logistik her, dann wird es bestimmt mal irgendwann so ein Ding geben, komm, dann verlierst du mal hier an einem Wochenende schnell mal 3 Bells da, dann verlierst du noch mal 2 da und am Ende bleibt es dann so bei 3 Bells und um die erzählen wir dann so ein bisschen mehr. Also ich, aber auch dieses Belt Collector, das ist auch für mich so aus der Zeit gefallen irgendwie. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich finde, das kannst du mal bringen, allein um diesen Rekord nochmal irgendwie mit aufzubauen. Und man hat es ja auch jetzt, wie ich finde, ganz schön erzählt. Es ist halt eben jetzt die Herausforderung, wie dröselt man auf? Wir haben es bei AEW ja gerade die Geschichte mit Chris Statlander, das Titelmatch der beiden, dann eben auch bei Full Gear. Man kann natürlich dann daraus so eine Art Losing Streak, so, oh nein, es ist der erste Belt weg und vielleicht wird sie auch irgendwann verzweifelt. Das war natürlich dann auch so eine andere Geschichte, die man sich mal überlegt hatte online. Ich weiß gar nicht mehr, wo das diskutiert worden ist, aber nach dem Motto, ja, sie will dann ihren Women's Title oder sie will den Women's Title unbedingt haben und setzt sozusagen dafür alle anderen Belts aufs Spiel, sodass du die dann von A nach B schieben kannst. Und dann kann dann der Nächste sagen, ja, was man selbst damit anstellen möchte. Wie gesagt, es ist natürlich schwierig, weil Mercedes Moné, das hat man ja auch schon gehört, ist jetzt nicht gerade jemand, die wundert, wie günstig ist, wenn du die einfliegst und da auftreten lässt. Ich bin gespannt, wie man das löst. Ich habe auch da keine ideale Methode für. Ich meine, vakantieren willst du sie nicht. Zugleich weiß ich auch nicht, ob die nochmal Bock hat, diese ganze Reise rund um den Globus nochmal auf sich zu nehmen. Andererseits, wenn man was angefangen hat, soll man es auch entsprechend zu Ende bringen. Ich weiß es nicht. Aber das ist halt eben immer dieses Problem generell an den Belt Collector Stories. Du musst es dann irgendwann wieder rückgängig machen, damit die Belts wieder bei ihren Heimat-Promotions sind. Also, und umdrehen natürlich, was hilft jetzt den Promotions im Ausland, dass Mercedes Moné deren Belt spazieren trägt? Weiß ich halt auch nicht. Andere Frage von Thomas II. Werden wir Britt Baker nochmal für eine Storyline bei AEW im Ring sehen?
Münzwurf? Also 50, keine Ahnung. Also es ist ja wirklich bei so Sachen immer, keine Ahnung, hat man sich da extrem verstritten, wird ein Vertrag ausgesetzt oder findet man nochmal zusammen? Die letzten Jahre Wrestling haben gezeigt, sagen niemals nie, aber 50-50.
Ja, ich sehe es auch noch nicht so. Also ich kann es gar nicht einschätzen. Das ist jetzt so lange her und irgendwie hat man das Gefühl, man findet nicht zusammen. Mal abwarten, würde ich sagen. Auch nochmal von Thomas II., auch schon etwas älter. Welche Wrestler brauchen mal 2 bis 3 Monate TV-Pause und wer verdient mehr Zeit bei WWE und AEW? Er schreibt hier zum Beispiel, dass die Pausen zum Beispiel Darby Allin sehr gut getan hat oder auch Orange Cassidy. Also ich glaube, bei AEW fällt mir sofort ein Name ein.
John Moxley?
Genau, der. Der hat es auch verdient, abgesehen davon. Aber generell die ganze Death Riders Mischpoke, ich bin das sehr, sehr überdrüssig. Bei WWE habe ich mich gefragt, ob's einer oder beide Uso mal eine Pause gebrauchen könnten.
Verstehe ich, ja.
Oder Cody?
Ja, also kannst halt dem Champ, also ja, auf dem Papier, okay, aber du kannst halt dem Champ natürlich jetzt nicht rausnehmen. Aber auf dem Papier wäre ich auch bei Cody, wenn jetzt das ganze andere dann nicht hinterhängen würde. Und auch da, unabhängig von der Verletzung, hätte ich auch prinzipiell einen Seth Rollins genannt, weil ich es da recht ähnlich sehe. Und vielleicht so eine Sache, wo man sagt, Pause, weil es dann demjenigen selbst irgendwie gut tut und man da wieder anders in Tritt kommt. Vielleicht auch sowas wie ein LA Knight, weil er auch so seit x Monaten so mitschwimmt und das war's. Ja, so in die Richtung. Also ich finde auch jetzt zum Beispiel, eine Pause tut dem Sami Zayn sehr gut. Da bin ich jetzt auch irgendwie mal happy, mit den ein bisschen rauszunehmen. Das wären jetzt so Namen, die mir spontan einfällen.
Ja, ich überlege auch noch, wenn wir noch bei AEW haben, den ich so overrepresented finde. Also ich will ja nicht mal.
Die ganze Don Callis Family.
Dann haben wir auf einmal kein Programm mehr, Kai. Dann haben wir ein riesiges Problem, wenn du das halbe Roster in die Pause schickst. Nee, ich weiß es nicht. Also mein MJF, glaube ich, dem tut die Pause gerade tatsächlich ziemlich gut. Weil ich glaube, dass der stale gewesen ist, genauso wie auch ein Will Ospreay. Ich glaube, der braucht auch die Pause einfach körperlich. Natürlich, um seine ganzen Verletzungen auszukurieren, operiert worden ist er schon. Nee, also da sehe ich tatsächlich gerade nicht so. Also außer John Moxley, das ist halt wirklich so der Kandidat. Ich weiß, es werden auch viele sein, die dabei sein, die sagen werden, ah ja, hier eine Mercedes Moné zum Beispiel, weil die ja doch sehr stark die Gemüter spaltet, aber die lasse ich mal außen vor.
230% meinerseits Zustimmung.
Dann fragt der Ultimate Warrior noch, warum ist der Ringboden bei WWE und AEW eigentlich nicht mehr oder stärker gepolstert? Beziehungsweise ist das wirklich nur eine gefederte Bretterboden mit Plane drüber? Eine Art dünne Judomatte würde doch den Verschleiß und das Verletzungsrisiko mindern oder eher das Gegenteil?
Also ich bin kein Wrestler, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Man sieht ja auch immer, es sind ja diese Bretter, dann ist ja dieses Schaumstoffzeug da drüber, ne, und dann 2, 3, 4, 5 Plan und das ist es. Vielleicht wie alle Sachen auch mit der deutschesten Antwort beantworten. Das haben wir schon immer so gemacht. Also ich kann es dir nicht sagen.
Ich glaube auch, das hat was mit Akustik zu tun. Ne? Ich meine, wenn du da oben jetzt eine dicke Judomatte drauflegst, dann wird es halt nicht mehr so knallen.
Ja gut, du kannst aber mit den Handflächen dann irgendwie mehr knallen auf dem Boden, wenn du hinfällst. Ne? Also einfach zu sagen, du musst dir mehr wehtun, weil dann ist es lauter, ist jetzt auch irgendwie eine Scheißbegründung.
Nee, ich glaube wirklich, dass da ein Teil wird auf jeden Fall die Akustik sein. Du kannst nicht mehr, wie doll willst du denn beim Aufprall draufschlagen? Dann machst du dir die Ellenbogen deswegen kaputt dann. Aber bist du mal auf eine Judomatte gefallen?
Ja.
Ja, also ich glaube halt nicht, dass
klatschen das schon. Also.
Aber du musst ja, klar klatschen die, aber du musst ja auch, der Schall muss ja quasi durch die Matte durch. Auf die Matte, also auf das Holz. Ich glaube, das nicht so einfach. Tatsächlich. Und ja, es ist, wie du schon gesagt hast, ne, es ist ja im Prinzip einfach nur die Matte oben drüber und darunter ist halt so eine dünne Schaumstoffgeschichte und dann eben Holz. Ich glaube, das ist ja ganz stark. Und ich weiß auch nicht genau, wie das mit dem Laufen ist. Also wenn du jetzt da wirklich, zum einen natürlich die Bretter federn ja auch ein bisschen, zum anderen aber auch, wenn die jetzt weicher wäre, und du würdest dann einsinken. Könnte man da noch so hoch springen?
Dafür sind wir zu wenig Wrestler vielleicht.
Ja, aber das wäre halt auch noch so ein anderer Punkt, der mir da in den Sinn käme. Weil natürlich auf einer tiefen Matte einzusinken, auch fester Stand und so, ist wahrscheinlich auch nicht so geil, oder?
Aber Judo-Matten, wie gesagt, sind so dick. Ne? Das sind nicht diese richtig fetten, dicken Sportmatten. Ne?
Ja,
das wäre witzig.
Ja, weil manche Promotions trainieren ja quasi auf so Matten.
Ja.
So, was haben wir noch? Wir haben noch so ein paar, jede Menge kleinere Fragen, wenn ich ehrlich bin. Machen wir mal so einfach so weiter, vielleicht auch nicht ganz so ausführlich antworten. Der Agent Armstrong hat gefragt, warum nutzt niemand im aktuellen Mainstream Wrestling den Jackhammer als Finisher? Klar, Goldberg, bla bla bla. Er fände zum Beispiel Gunther interessant oder auch eine Jade Cargill.
Vielleicht will man irgendwie seinen eigenen Move haben und nicht sagen, ich mache den Finisher von Goldberg. Ne? Also kann natürlich auch sein. Also, auch da die Frage, gut, warum machst du dann eine Powerbomb oder sowas alles? Und es ist ja trotzdem auch prinzipiell kein einfacher Move, muss man sagen, mit diesem ersten Suplex halten und dann diese richtige Drehung. Da kann ja trotzdem schon irgendwie was passieren. Also persönliche Präferenz, ich glaube, da kommen ganz viele Argumente zusammen, oder?
Ich meine, Billy Gunn hat früher mal einen Jackhammer gezeigt. Ich überlege auch gerade, wer sonst noch sich als Finisher, aber als Transitional Move zuletzt einen Jackhammer genutzt hat. Aber ich komme gerade nicht drauf, ehrlich gesagt.
Hat nicht noch Jordan Grace das mal benutzt?
Ja, doch, stimmt, ja. Ja, Jordy Grace hat den benutzt, stimmt. Die war's. Ich glaube, dass manche Aktionen sehr stark mit einem gewissen Charakter verhaftet sind. Ich meine, wie lange haben wir zum Beispiel keinen Stone Cold Stunner gesehen, bis Kevin Owens den genommen hat?
Ja.
Und nehmen durfte. Vielleicht hat keiner Bock, bei Goldberg nachzufragen, ob sie ihn benutzen dürfen.
Verständlich.
Auch das wäre möglich. Der Berli hat noch gefragt, wird der falsche Stuhlschlag zu inflationär benutzt?
Was ist der falsche Stuhlschlag?
Ich gehe davon aus, dass was Dominik zum Beispiel zuletzt gemacht hat. Also das Antäuschen eines Stuhlschlags, sich hinwerfen und sagen, der war's.
Nö, weil ich es witzig finde. Ganz persönliche Antwort.
Ja, also solange es einer nur inflationär macht, dann ist es ja sowas wie ein Running Gag. Und dann kann man das in meinen Augen schon machen. Und der
eigentlich schöne Begründung.
Real Sebastian hat hier noch eine längere Frage gestellt. Ich hoffe, ich kriege die hin, weil er mit sehr viel A und B arbeitet. Wenn Wrestler A, Wrestler B einen Chairshot verpasst in einem normalen One-on-One-Match, führt das logischerweise zu DQ. Genauso, wenn Wrestler B einen Tisch in den Ring bringt und Wrestler A da durchschmeißt. Aber wenn Wrestler A Wrestler B mit einer Jackknife Powerbomb durchs Kommentatorenpult befördert, führt das in der Regel nicht zu DQ, maximal zum Countout. Sind die Kommentatorentische keine Foreign Objects oder unterscheidet man zwischen aktiver und passiver Nutzung? Und wenn ja, wieso führt ein entblößter Turnbuckle bzw. die Verstrebung dahinter zu DQ, da sie ja auch nur passiv genutzt wird?
Weil Wrestling.
Ich hätte dasselbe gesagt.
Also, ja. Weil es hat keine festen Regeln in dem Sinne. Also, das ist das Gleiche wie, warum darf Cody da manchmal mit seinem Weightlifting-Belt zuhauen und es ist kein DQ? Also, es ist so ein bisschen, es ist DQ, wenn es DQ sein soll. Das ist die Begründung.
Es ist Auslegung des Ringrichters immer noch, ne? So, nämlich. Und wenn der sagt, das ist okay, weil er sagt, die beiden brauchen hier ein bisschen mehr Freiheit, dann ist es okay. Nee, aber ich würde auch einfach sagen, es ist Wrestling. Ich glaube, es gibt sowas wie ein Wrestling-Regelhandbuch, aber ich glaube, das hat auch schon lange Zeit niemand mehr in die Hand genommen. Und man setzt da eher auf Dramatik und Effekt als auf wirkliche Konsistenz innerhalb des Regelwerks. Das ist einfach immer so.
Sollen wir jetzt eigentlich zum Rausschmeißen noch so eine schnelle Fragerunde machen?
Wir haben so ein paar schnelle Fragen hier. Ich habe eine Frage, die wollte ich dir noch stellen, bevor es losgeht. Ja. Nämlich, der Berli hat ja auch noch gefragt, ist bei euch, weil das an uns beide geht, eine Vierer-Bananenwertung bei der WWE genauso viel wert wie eine Vierer-Wertung bei AEW?
Also bestimmt nicht, weil AEW wird ja von Fanboys geratet.
Natürlich. Shots fired. Okay.
Und ich sag mal, da ist natürlich das Ding, ich glaube, da wird er überhaupt erstmal bei einer 4 wird angefangen nachzudenken, ne? Wenn ich mir da unsere Fanboys angucke, das ist natürlich, alles unter 6 kann man gar nicht geben, wenn AEW das bookt. Deswegen ist natürlich meins, ist natürlich viel wertvoller, weil es viel wertfreier ist natürlich. Das ist ja, bei mir ist ja perfekte Integrität gewahrt. Nicht wie bei so 2 Fanboys.
Es kommt immer darauf an, was für ein Produkt man bewertet und wie man da eben herangeht. Ich glaube, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Deswegen ist es dann eben auch ganz gut, wenn man quasi feste Teams hat, damit das so funktioniert. Also von daher, ich glaube, dass wir eigentlich mit unseren WWE-Wertungen, auch gerade weil WWE natürlich sehr schematisch teilweise ihre Shows präsentiert, da sind wir halt sehr oft bei einer 4, bei einer 5 und relativ selten diese Ausbrüche nach oben einfach. Das ist auf jeden Fall so, ja. So, dann machen wir ganz schnell hier. Wir hatten noch, genau, der Thomas der Zweite hat doch gefragt, glaubt ihr, wir sehen nochmal ein TV-Total-Promi-Wrestling?
Wenn das erste erfolgreich war, falls es erfolgreich war, dann ja.
Ja, sehe ich halt eben auch so. Also bis jetzt habe ich nichts gehört oder sonst irgendwas. Der Dirk fragt, warum gibt es keine Jobberkämpfe mehr?
Boah, weil du hast ja nicht mal Platz, deine Talents, die du aufbauen möchtest, zu präsentieren, irgendwie in deinen Shows. Obwohl du viel mehr Wrestling hast. Na, aber du hast halt irgendwie viel mehr Talent mittlerweile, was du Midcard-mäßig, Tag-Team-Division-mäßig, Frauen-Midcard-Division, Frauen-Uppercard, Frauen-Main-Event, also du musst ja so viel gleichzeitig bespielen. Kein Platz.
Und obendrein, wenn man ehrlich ist, waren Jobber-Matches auch, wenn du ganze Shows damit gefüllt hast, relativ langweilig. So, ja, sie haben die einen sehr stark im Mittelpunkt gestellt, aber sie waren dann eben auch relativ einseitig. Und wir leben in einer Zeit, wo auch die Zuschauer eben eher was haben möchten, wo du einen kompetitiven Charakter hast. Kannst du einzelne Jobber-Matches mal bringen? Hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit mal, um bestimmte Leute overzubringen. Hier aber, ich glaube, das hat als Dauerinstanz, wie es damals bei Superstars oder Challenge gewesen ist, klappt das nicht mehr. Und dann der Denn J100 auf YouTube hat uns die ganze Reihe gestellt. Ich beantworte erstmal die ganz kurze oberste Frage, die er gestellt hat. Nämlich, wie fandet ihr eigentlich Alex Wright in der WCW? Da bist du ja raus, deswegen kann ich dir allein beantworten. Ich mochte total gerne. Ich finde, der hat einen super frischen Wind reingebracht. Gut, deutsches Techno-Kit, das tanzt, war ich nicht der allergrößte Fan vom Gimmick, aber vom In-Ring-Style fand ich ihn halt super cool. Und hab da gerade am Anfang, war ich da wirklich auch sehr mit dabei, da einen aus unserem Land sozusagen bei der WCW zu sehen, weil das war ja schon ein Novum, absolut. Dann kommen die schnellen Fragen hier. Wart ihr immer Team Raw oder Team SmackDown?
Immer Team SmackDown, weil ich nur SmackDown schauen konnte damals auf DSF.
Ich war eigentlich nie so wirklich. Ich hab beide Shows aus verschiedenen Gründen geschaut. Ich habe Raw lieber für die großen Charaktere und SmackDown für das Wrestling geschaut die ganze Zeit. Deswegen, ich war da nicht so, dass mir da die Show wichtig gewesen wäre, die Brand. Sting oder Undertaker, Kai?
Undertaker, weil ich Sting gar nicht mitbekommen habe.
Ja, ich mag die beide, aber ich würde auch eher mit dem Undertaker gehen. Batista oder Triple H?
Batista, Fand ich immer viel geiler.
Triple H. Randy Orton oder Roman Reigns?
Roman.
Ich bin da von beiden nicht der allergrößte Fan.
Ja, aber
ich würd mit Roman Reigns gehen, ja.
Der moderne Roman, das ist natürlich, ne?
Ja, Roman Reigns oder John Cena?
John Cena.
Roman Reigns. Welches Jahr war für euch ab den 2000ern die besten WWE-Jahre?
Boah, also ist natürlich, wenn ich jetzt so ein bisschen in meiner persönlichen Nostalgie unterwegs bin, natürlich wäre es irgendwie 2009 mit diesem Jeff Hardy CM Punk World Heavyweight Championship Run, den ich sehr mochte. Und ich glaube 2009, nee, das war 2011 der Rumble, wo Edge gewonnen hat. Oder war es 2009? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war, keine Ahnung, auf jeden Fall war das auch geil, als Edge den Rumble gewonnen hat. Und 2011 mit diesem Summer of Punk, auch wenn das Summer of Punk nicht perfekt war, aber weil er einfach viel mitklingt. Und ich muss sagen, ich glaube auch jetzt in der jüngsten Vergangenheit hatten wir ja geile Jahre, aber auch durch Headlock und dadurch, dass ich ja viel mehr schaue, verschwimmt in meinem Kopf alles so geisteskrank, dass ich nicht ein Jahr benennen kann.
Das ist auch mein Problem. Also gerade aus der jüngeren Vergangenheit tue ich mich da extrem, extrem schwer mit. Und klar, wenn du mich jetzt gefragt hast, was war das beste Jahr aller Zeiten, hätte ich natürlich 92 gesagt, einfach aus Nostalgiegründen und wegen dem Rumble 92. Aber so bei den 2000ern, ich mag halt die frühen 2000er. Ich fand diese Invasion-Geschichte, auch wenn der Angle an sich jetzt nicht so geil gewesen ist, die mochte ich halt eben total gerne. Und auch ich fand auch die Anfänge der Ruthless Aggression, deswegen habe ich auch mit der Melody Ruthless Reviews gemacht, fand ich halt eigentlich sehr, sehr spannend. Ich finde 2-2 unterbewertet zum Beispiel. Ich mag 2-5, damals mit die ECW-Anfängen. Also ich würde da tatsächlich eher so in die frühen Geschichten gehen. Ich glaube, später war ich dann schon zu sehr, ich schaue alles und bin so stark informiert, dass ich da nicht mehr, dass ich mich eher an einzelne Geschichten und Matches erinnere, aber mich schwer tue, so ein einzelnes Jahr zu bewerten, weißt du? Das finde ich ganz, ganz, ganz knifflig.
2009 hat Randy Orton gewonnen, also das war nicht so geil. Aber nee, trotzdem war das Jahr, also fand ich aus persönlichen Gründen geil. Wir hatten Matt Hardy gegen Jeff Hardy bei WrestleMania und Taker gegen Michaels.
Ja. Taker gegen Michaels war gut, Matt Hardy gegen Jeff Hardy war eher so mäßig.
Ja, da gab es dieses Swanton-Bomb auf den Scratcher. Das war ja cool. Rest war so mittel.
Wer ist der größte WWE-Star aller Zeiten für euch?
Ich mag ihn natürlich nicht und er ist ein Labersack und taucht immer auf und macht dann nichts, um einfach sein eigenes Horn zu tuten. Aber das ist The Rock.
Ich finde es so schwierig, ne? Woran machst du das fest? Vor allem größter WWE-Star. Ich glaube, als Wrestling-Charakter der Undertaker, als Mainstream-Figur, Persönlichkeit, The Rock.
Im Endeffekt kannst du auch noch einen Hulk Hogan irgendwo reinschmeißen, aber den
ja, die musst
du
halt auch eigentlich mitnennen, ne?
Ja.
Und deswegen, es ist halt unglaublich schwer. Also
ich
wahrscheinlich
sag Jimmy Wang Yang.
Ja, wie hieß er nochmal hier, den du im Gym, in wie hieß er denn nochmal?
Yoshitatsu?
Ja, Yoshitatsu, genau.
Bester Mann, bestes Theme.
Ja, den hast du doch noch getroffen, als du da...
Auf der Expo da, im Superstore. Das war schön. Haben vorhin mit Yoshitatsu gemacht. Leben ist gut.
So muss das sein. Ja, und damit sind wir dann, glaube ich, auch an der Stelle durch mit unserem Fragen-Podcast. Und nächste Woche steht ja auch schon AEW Full Gear auf dem Plan, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ja, am Samstag, Nacht von Samstag auf Sonntag. Und ich blicke nämlich auf unseren Themenplan und denke mir, ach, guck mal, da sind der Markus und der David wieder im Einsatz.
Die Fanboys wieder am Start.
Bevor dann die Woche drauf wir am Start sind, lieber Kai. So. Nämlich mit der
seriösen
Survivor Series. Die seriöse Survivor Series, genau.
Genau.
Das ist der neueste Zungenbrecher.
Ja.
Genau, da könnt ihr euch drauf freuen. Nächste Woche nehme ich außerdem auch mit dem Markus Holzer eine neue Episode der Golden Years auf. Die wird es dann zu hören geben. Und natürlich Headlock, das Magazin, ist auch wieder am Start. Kai, möchtest du abschließend noch was sagen?
Nee, ich fand, das war ein sehr launiger Podcast.
Ja. Das auch. Es wird auch, kleine Androhung zum Schluss, vorerst wahrscheinlich der letzte Fragen-Podcast sein, weil wir uns jetzt natürlich so langsam in Richtung Weihnachten begeben und auch John Cena Karriereende. Das heißt, wenn ich auf unseren Plan gucke, da stehen da die Jahresrückblicke wieder auf dem Plan. Da stehen auch noch einige Special-Themen auf dem Plan. Deswegen wahrscheinlich der nächste Fragen-Podcast erst in Richtung Januar, wahrscheinlich erste, zweite Januarwoche. Aber wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch trotzdem einschicken, aber vielleicht nicht ganz so aufs aktuelle Geschehen. Ansonsten bauen
geht dann 3 Stunden.
Mindestens 8 Stunden.
Genau.
Genau. Dann sind wir an der Stelle durch. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Block, der Pro Wrestling Podcast.